wollen auch heute Abend noch einmal den Brief an die Epheser aufschlagen und den zweiten Teil des dritten Kapitels lesen. Und zwar wollen wir aus Epheser 3 ab Vers 14 lesen. Epheser 3 ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Bevor wir in diesen Text einsteigen, möchte ich sagen, dass ich eine gewisse Furcht habe, etwas über diese Verse zu sagen. Es sind sehr tiefgehende, inhaltsreiche Verse. Dieses Gebet, was Paulus hier spricht und die Bitten, die er in diesem Gebet äußert. Und ich weiß, wie weit ich selbst dahinter zurückbleibe von dem, was Paulus hier bittet. Und deshalb wollen wir einfach den Herrn bitten, dass er uns zu Hilfe kommt, in der rechten Weise über diese Verse etwas zu sagen. Und ich bin euch auch dankbar, wenn ihr während der Stunde dafür betet. Wir haben in diesen Abenden daran gedacht, dass wir im Brief an die Epheser einen Blick in das Herz Gottes tun dürfen. Und dass das große Thema dieses Briefes der Ratschluss oder der Plan, der Vorsatz Gottes ist. Und dass dieser Plan zwei große Seiten umfasst, so wie er uns hier vorgestellt wird. Die Hauptseite dieses Planes ist Christus und die Absicht Gottes, seinen Sohn zu verherrlichen in dem ganzen Universum, im Himmel und auf der Erde. Und die zweite Seite dieses Planes ist, dass es Gottes Absicht ist, Christus in dieser Verherrlichung, in dieser Herrschaft mit der Versammlung zu verbinden. Und diesen Ratschluss, diese Gedanken hat Paulus im ersten Kapitel des Briefes vorgestellt. Im zweiten Kapitel haben wir gesehen, was Gott getan hat, um diesen seinen Ratschluss, ganz besonders im Blick auf die zweite Seite, die Versammlung, auszuführen. Wie er die Versammlung gebildet hat. Wie er solche, die tot waren in Sünden und Vergehungen, lebendig gemacht hat in dem Herrn Jesus. Und wie er solche, die fern von Gott waren, nahe gebracht hat, sie in die Nähe Gottes gebracht hat, den wir jetzt als Vater kennen dürfen. Wir haben uns auch daran erinnert, wie er solche Gläubige aus dem Volk Israel und Gläubige aus den anderen Völkern, den Nationen, die untereinander verfeindet waren, mit Gott versöhnt hat und untereinander versöhnt hat, indem er Frieden gestiftet hat und die Feindschaft, die zwischen diesen beiden Gruppen bestand, beseitigt hat. Und wie er aus den Juden und aus den Nationen solche, die seinen Sohn im Glauben angenommen haben, jetzt zu der Versammlung hinzufügt, sie zu einem neuen Menschen geschaffen hat, dass sie den Leib des Christus bilden dürfen und, wie wir am Ende des Kapitels 2 gesehen haben, dass sie Hausgenossen Gottes sein können, dass sie den Tempel Gottes bilden, den Ort, wo Gott wohnt, und eine Behausung Gottes im Geist sind. Wir haben uns daran erfreut, wie gewaltig groß diese Gedanken Gottes sind und welch eine Gnade es ist, dass wir gerade in dieser Zeit leben dürfen, wo Gott seine Gedanken bekannt gemacht hat und dass wir, so viele wir, ein Eigentum des Herrn Jesus sind, zu dieser Versammlung, die Gott so wertvoll ist, dazugehören dürfen. Wir haben auch immer wieder gesehen, dass alles, was uns betrifft, nur aufgrund des Opfers und des Wertes der Person des Herrn Jesus unser Teil geworden ist. Immer wieder heißt es in diesen Versen, durch ihn, durch sein Blut, durch das Kreuz. Das hat uns beschäftigt. Dann haben wir uns gestern Abend daran erinnert, dass nachdem Paulus diese hohen Gedanken in Kapitel 1 und 2 vorgestellt hat, er auf die Praxis des christlichen Lebens zu sprechen kommen möchte. Und das Kapitel 3 beginnt, dieser halb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Aber dass er dann unterbricht und innehält und eigentlich das ganze Kapitel 3 eine Einschaltung ist, bevor er in Kapitel 4 dann fortfährt und sagt, dass wir jetzt würdig dieser hohen Berufung wandeln sollen, leben sollen. Wir haben uns gefragt, warum diese Einschaltung? Und wir haben daran gedacht, dass ein Grund ist, dass Paulus diese Einschaltung macht, dass er in den Versen, die wir gestern betrachtet haben, vorstellt, woher er diese Gedanken, diese Wahrheiten, die er vorstellte, hatte. Denn all das, was er sagte, war etwas, was im Alten Testament völlig unbekannt war. Und deshalb macht Paulus in diesen ersten Versen des dritten Kapitels klar, dass er diese Gedanken, die im Alten Testament verborgen waren und deshalb ein Geheimnis genannt werden, etwas, was im Alten Testament nicht bekannt war und erst jetzt geoffenbart worden ist, dass er diese Gedanken durch Offenbarung Gottes bekommen hatte. Dass Gott ihm das offenbart hatte und ihm zugleich die Aufgabe gegeben hatte, diese Gedanken zu verwalten. Diesen Ausdruck haben wir mehrfach gefunden, die Verwaltung. Und das meint, dass Paulus mit der Aufgabe betraut war, diese Gedanken Gottes über Christus und seine Versammlung bekannt zu machen, zu verkündigen, sie niederzuschreiben, sodass wir sie heute noch in Händen haben. Und dass Paulus auch darauf drängte, diese Gedanken festzuhalten und auszuleben. Und am Ende dieses ersten Absatzes hat uns gestern Abend beeindruckt, das, was wir in Vers 11 und 12 gefunden haben, dass er in Vers 11 von dem ewigen Vorsatz Gottes spricht, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir haben daran gedacht, dass dieser Christus Jesus der Mittelpunkt des Vorsatzes, des ewigen Vorsatzes und Ratschlusses Gottes ist. Und wie groß es ist, dass wir diesen Mittelpunkt des Ratschlusses Gottes als unseren Herrn Jesus Christus kennen dürfen. So gesegnet sind wir, in so eine hohe Stellung sind wir gebracht worden. Und in Vers 12 haben wir gesehen, dass wir jetzt Freimütigkeit haben und Zugang in Zuversicht zu Gott, dem Vater. Und wir haben uns daran erfreut, dass wir den Urheber dieses Ratschlusses als unseren Gott und Vater kennen dürfen. Und dass wir freimütig, ohne Furcht, mit allem, was uns bewegt, an Bitten, an Anliegen, aber auch mit Lob und Dank nahen dürfen. Dass wir in seine unmittelbare Gegenwart kommen dürfen. Aber dass wir auch Zugang zu ihm haben, das meint, dass wir einfach zu ihm kommen können, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um Freude an der Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und nachdem Paulus das so vorgestellt hat, kommt er zu dem, was wir jetzt heute Abend gelesen haben. Er betet, und auch das steht noch in dieser Klammer. Und man hat den Eindruck, dass Paulus das tiefe Empfinden hat, dass wenn es darum geht, diese Gedanken zu erfassen und dann auch im praktischen Leben zu verwirklichen, wie er das ab Kapitel 4 vor uns stellt, dass es dafür Gebet bedarf, weil das nicht einfach ist. Und deshalb beugt er seine Knie. Und das ist wirklich ein erhabenes Gebet, was wir hier lesen dürfen, was Paulus hier schriftlich niedergelegt hat, geleitet durch den Geist Gottes. Die Größe der Gedanken Gottes, die Größe des Ratschlusses Gottes bringt ihn auf die Knie. Und wir haben uns in diesen Abenden immer wieder auch an einige praktische Impulse erinnert, die wir aus diesen Versen mitnehmen wollen. Und da wollen wir gleich zu Anfang auch eine praktische Anwendung machen. Wie geht es uns denn, wenn wir diese Gedanken so vor uns haben, uns damit beschäftigen? Ist das auch etwas, was uns wirklich auf die Knie gebracht hat, auch in diesen Tagen? Dass wir einfach voller Dank sind für das, was wir hier erfahren dürfen? Aber dass wir auch, wie Paulus es in diesem Gebet tut, unser ganzes Unvermögen erkennen und einfach um Kraft bitten, diese Gedanken zu erfassen und vor allen Dingen den Herrn Jesus in unseren Herzen wohnen zu lassen. Und so haben wir diesen Abschnitt auch mit der Überschrift versehen, Christus in die Herzen gebetet. Und genau das tut Paulus hier. Und wir wollen uns auch fragen, welchen Inhalt unsere Gebete denn haben. Dieses Gebet hat sehr tiefgehende Gedanken zum Inhalt, geistliche Anliegen äußert Paulus hier. Und die Frage ist, ob auch wir solche Anliegen in unseren Gebeten zum Ausdruck bringen. Wir beten viel für unsere persönlichen Bedürfnisse, für unsere Lebensumstände. Und das dürfen wir auch, das ist richtig und gut. Dadurch bringen wir auch unsere Abhängigkeit zum Ausdruck. Aber wir wollen uns auch fragen, ob wir persönlich, aber auch in unseren Zusammenkünften als Versammlung, als Gemeinde zum Gebet, ob wir auch solche geistlichen Gebetsanliegen kennen und äußern. Das können wir auch aus diesem Abschnitt lernen. Wir haben vor einem Jahr schon ein Gebet von Paulus in diesem Brief vor uns gehabt, im zweiten Teil von Kapitel 1. Und hier haben wir ein zweites Gebet. Und es ist interessant, diese beiden Gebete etwas miteinander zu vergleichen. Und man stellt fest, wenn man diese Gebete miteinander vergleicht, dass sie einiges gemeinsam haben, dass es aber auch eine Reihe Unterschiede gibt. Ich will jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, dafür reicht die Zeit nicht, aber den einen oder anderen Punkt werden wir vielleicht sehen. Ein erster Punkt, in dem sich dieses Gebet von dem Gebet in Kapitel 1 ab Vers 15 unterscheidet, ist der Adressat, an den dieses Gebet gerichtet ist. Paulus beugt hier seine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das erste Gebet, das finden wir in Kapitel 1, Vers 17, hatte er an den Gott unseres Herrn Jesus Christus gerichtet. Und wir haben uns damals daran erinnert, dass Gott hier im Brief an die Epheser in zweierlei Beziehung zu dem Herrn Jesus vorgestellt wird. Das war schon in Kapitel 1, Vers 3 so. Da spricht Paulus von dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben daran gedacht, wenn er von dem Gott unseres Herrn Jesus Christus spricht, dann steht der Herr Jesus als Mensch vor uns, dessen Gott im Himmel war. Und wenn Paulus von dem Vater unseres Herrn Jesus Christus spricht, dann steht der Herr Jesus als der ewige Sohn Gottes vor uns, der in dieser Beziehung zu dem Vater, zu Gott, seinem Vater, steht. Und dieses Gebet richtet Paulus an den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dementsprechend geht es in diesem Gebet um den Herrn Jesus als den ewigen Sohn des Vaters. Und wir haben in diesem Gebet auch etwas von der Liebe gelesen. Und auch das ist in Übereinstimmung mit dieser Anrede. Die Liebe, die der Vater zu dem Sohn hat und die er auch zu seinen Kindern, zu uns hat. Vor diesem Vater unseres Herrn Jesus Christus beugt Paulus seine Knie. Kleiner praktischer Einschub. Die Knie zu beugen, auf den Knien zu beten, ist eine äußerst passende Haltung für das Gebet, für unser Gebet. Es muss nicht immer so sein. Wir finden in der Bibel viele verschiedene Gebetshaltungen, im Stehen, im Alten Testament zum Teil auch im Liegen, aber eben auch auf den Knien. Und wenn wir die Möglichkeit haben, ist es gut, wenn wir das tun, weil wir allein durch diese Haltung schon unsere Abhängigkeit, unsere Kleinheit vor Gott und dem Herrn zum Ausdruck bringen. Und bevor Paulus jetzt zu den eigentlichen Gebetsgegenständen kommt, zeigt er in Vers 15, wie bevorrechtigt die Gläubigen sind, für die er betet. Er spricht in diesem Vers von Familien, verschiedenen Familien in den Himmeln und auf der Erde, die alle von dem Vater unseres Herrn Jesus Christus benannt werden. Da können wir uns fragen, was meint das denn? Was sind das für Familien, die von dem Vater benannt werden? Dieser Vers sagt uns, dass es durch die ganzen Zeitalter hindurch verschiedene Gruppen, Familien von Menschen gegeben hat, die in einer bestimmten Beziehung zu Gott als ihrem Vater stehen. Und jeder dieser Familien hat Gott den in ihnen entsprechenden Platz gegeben, hat sie in eine bestimmte Beziehung zu sich gebracht. Er hat sie benannt, das heißt, ihnen eine bestimmte Stellung gegeben, sie in eine bestimmte Beziehung gebracht. Und wir können zum Beispiel an die Familie der Menschen aus dem Volk Israel denken. Wir können an die Familie der Engel denken. Hier steht ja auch die Familien in den Himmeln, die verschiedenen Engelhierarchien. Sie alle werden von ihm genannt. Eine Familie gibt es heute auf der Erde. Dazu dürfen wir gehören. Das ist die Versammlung, das Volk Gottes in der Zeit der Gnade. Aber auch nach der Entrückung der Versammlung wird es noch Familien auf der Erde geben. Da wird es die Gläubigen des Überrestes aus dem Volk Israel geben in der Zukunft, die auch so eine Familie sind. Und so können wir verschiedenste Familien, Gruppen von Menschen erkennen, die alle in einer bestimmten Beziehung zu dem Vater stehen. Aber es gibt eine Familie, die hat eine ganz bevorrechtigte Stellung und Position. Und das ist die Familie, für die Paulus jetzt betet. damit er euch gebe, sagt er in Vers 16. Das ist, wie schon gesagt, die Familie der Glaubenden in der Zeit der Gnade. Das ist die Familie, zu der wir gehören dürfen aus Gnaden. Das ist die Familie der Versammlung. Sie steht in einer einzigartigen Beziehung zu Gott, ihrem Vater. Und dann kommt Paulus, nachdem er diese bevorrechtigte Stellung der Epheser und auch von uns gezeigt hat, auf die eigentlichen Gebetsanliegen in diesem Abschnitt. Und wir können 5 Bitten in diesem Abschnitt erkennen. Man kann auch 6 oder 7 erkennen. Ich möchte mal 5 vorstellen und sie des Überblicks halber vorweg einmal nennen, damit uns das vielleicht etwas hilft, die Struktur in diesem Gebet zu erkennen. Die erste Bitte finden wir in Vers 16. Da bittet Paulus darum, dass wir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt werden an dem inneren Menschen. Das ist die erste Bitte. In Vers 17 finden wir die zweite Bitte. Die lautet, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Dann folgt in Vers 18 die dritte Bitte, dass wir, indem wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind, völlig zu erfassen vermögen mit allen Heiligen die Breite, Länge und Höhe und Tiefe. Von was wird hier nicht direkt gesagt? Wir werden nachher mit der Hilfe des Herrn darüber nachdenken. Und in Vers 19 kommt die vierte Bitte, dass wir erkennen möchten, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und dann kommt in Vers 19b die fünfte Bitte, dass wir erfüllt sein mögen zu der ganzen Fülle Gottes. 5 gewaltige Bitten in diesem Gebet. Und dann schließt Paulus dieses Gebet in Vers 20 und 21 mit einem herrlichen Lobpreis. Die erste Bitte in Vers 16 ist, dass er, dieser Vater unseres Herrn Jesus Christus, uns gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Paulus bittet um Stärkung mit Kraft für die Epheser. Und wir dürfen das auch für uns in Anspruch nehmen. Wozu benötigten die Epheser Kraft? Sie benötigten einmal Kraft, um diese großen Gedanken, diesen Ratschluss Gottes zu erfassen, aufzunehmen. Weil sie benötigten und wir benötigen auch Kraft, um entsprechend dieser hohen Berufung, in die wir gebracht worden sind, zu leben. Das, was Paulus ab Kapitel 4 sagen möchte. Das merken wir doch alle, dass wir dafür Kraft von oben brauchen, dass wir nichts aus uns selbst können. Wir brauchen auch Kraft, um angesichts von Schwierigkeiten, mit denen wir alle zu tun haben, einen Weg zu gehen, der dieser hohen Berufung, in die wir gebracht worden sind, entspricht. Und wir brauchen die Kraft auch, weil es Feinde gibt, die uns an dem Genuss dieser herrlichen Wahrheiten hindern wollen, die uns diesen Genuss rauben wollen. Der Teufel, die Welt um uns herum und auch das Fleisch in uns. Deshalb brauchen wir die Kraft von oben, um diese Gedanken in unsere Herzen aufzunehmen und auch entsprechend leben zu können. Und darum bittet Paulus hier. Und wir wollen diese Bitte zu unserer eigenen machen. Wir können vielleicht 4 Punkte in diesem Vers erkennen. Das erste ist die eigentliche Absicht dieser Bitte. dass wir mit Kraft gestärkt werden. Das ist die Zielsetzung dieser Bitte. Stärkung mit Kraft. Dann finden wir zweitens, wodurch das geschehen soll, das Mittel dazu, durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist, der hier als der Geist des Vaters vorgestellt wird. Das ist das Mittel, wenn wir das so sagen dürfen, wodurch wir gekräftigt werden. Wir erfahren drittens etwas für den Ort, wo wir gekräftigt werden sollen, nämlich an unserem inneren Menschen. Und viertens erfahren wir etwas über den Maßstab, nach dem wir gekräftigt werden sollen. Das ist der Reichtum seiner Herrlichkeit. Ist das nicht gewaltig, diese Bitte, dass wir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen? Der unergründliche Reichtum der Herrlichkeit des Vaters steht uns zur Verfügung. Nach diesem Reichtum können wir gekräftigt werden an unserem inneren Menschen. Was meint der innere Mensch hier? Das meint nicht nur den Gegensatz zu unserem äußeren Menschen, unserem natürlichen Körper. Der Ausdruck innerer Mensch an dieser Stelle meint das neue Leben, das wir besitzen dürfen. An diesem neuen Leben, das wir mit unserer Bekehrung empfangen haben, da sollen wir gekräftigt werden. Und das macht uns deutlich, dass das neue Leben in sich keine Kraft hat, nicht autark ist, sondern dass es der Kräftigung von außen bedarf. Und diese Kräftigung erfolgt nach dem Reichtum der Herrlichkeit des Vaters. Und er tut das durch seinen Geist. Und ich habe das gerade schon gesagt, das ist ein sehr bemerkenswerter Ausdruck. Hier kann man schnell überlesen, wenn es hier so heißt, durch seinen Geist. Und es geht ja um den Vater in diesem Vers. Also wird der Heilige Geist hier als der Geist des Vaters vorgestellt. Und das finden wir nicht oft. Wir finden an einer anderen Stelle im Galaterbrief, ich muss mal gucken, ob ich das finde, ich glaube in Galater 4, ja, in Galater 4, Vers 6, dass von dem der Heilige Geist der Geist des Sohnes genannt wird. Galater 4, Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Und das ist schön zu sehen. Unter dem Charakter, dass der Heilige Geist der Geist des Sohnes ist, will er uns den Vater groß machen und uns diese wunderbare Beziehung vorstellen, in die wir gebracht sind. Wir dürfen Gott aber Vater nennen. In diese Beziehung der Liebe sind wir gebracht. Als der Geist des Sohnes macht er uns den Vater groß. Aber als der Geist des Vaters, das sehen wir hier in diesen Versen, will der Geist Gottes uns den Sohn groß machen. Dieses gegenseitige Interesse, wenn wir das so sagen dürfen, der Personen der Gottheit untereinander. Als der Geist des Vaters will der Heilige Geist in unseren Herzen den Herrn Jesus groß und wertvoll machen. Und das ist das Thema der zweiten Bitte, Vers 17. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das ist so die eigentliche Hauptbitte in diesem Gebet. Dass der Christus, dieser verherrlichte Mensch im Himmel, durch den Glauben in unseren Herzen wohnen soll. Und jetzt müssen wir bedenken, was wir in den Kapiteln vorher über den Christus gesehen haben. Dass er der Mittelpunkt des Ratschlusses Gottes ist, dieses ewigen Vorsatzes. Dass er der ist, den der Vater verherrlichen will im ganzen Universum. Und dieser Mittelpunkt des Ratschlusses Gottes, der soll jetzt in deinem und meinem Herzen wohnen. Da merken wir, wie weit das geht, wie hoch das ist und wie weit wir in der Praxis leider oft dahinter zurückbleiben. Aber der, der das Herz und die Gedanken des Vaters vollkommen befriedigt, der soll und darf in deinem und meinem Herzen wohnen. Und wo man wohnt, da fühlt man sich zu Hause. Da ist man gerne. Und so soll es auch mit dem Herrn Jesus in unserem Leben sein, dass unser Herz, und das meint hier diesen Sitz unserer Persönlichkeit, die Schaltzentrale, von der alles bei uns ausgeht, diesen Sitz unserer Persönlichkeit, den soll der Herr Jesus ausfüllen. Darin soll er wohnen können. Da soll er sich, in Ehrfurcht gesagt, wohlfühlen können. Wollen wir diese Bitte auch mehr uns zu eigen machen und um Kraft bitten, dass das wirklich mehr und mehr in unserem Leben sichtbar wird? Und ganz praktisch gesprochen bedeutet das auch, oder kann das auch bedeuten, dass wir in unserem Herz Platz für den Herrn Jesus machen müssen. Um in einem Haus wohnen zu können, muss manchmal auch Gerümpel entfernt werden. Dinge, die die Atmosphäre nicht wohnlich machen, müssen weggetan werden. Und so kann das in unserem Leben auch sein, dass wir Dinge wegtun müssen, wo wir genau wissen, das passt nicht zu dem Herrn Jesus. Und wenn das in meinem Leben ist, dann kann er nicht mit Freude bei mir wohnen. Dass der Christus, dieser Mittelpunkt des Ratschlusses Gottes, in unseren Herzen, in unserem Inneren wohne. Und dann fügt er an, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ja, je mehr wir in dieser Liebe, und es scheint hier vor allen Dingen um die Liebe des Vaters zu uns zu gehen, weil in Vers 19 dann von der Liebe des Christus gesprochen wird, je mehr wir in dieser Liebe des Vaters zu uns ruhen und sie genießen, ja, je mehr kann der Herr Jesus auch in unseren Herzen wohnen. Und Paulus gebraucht hier zwei Bilder für diese Liebe. Er vergleicht sie einmal mit einer Pflanze, die tiefgehende Wurzeln hat. Und eine Pflanze zieht ihre Nahrung über die Wurzeln aus der Erde. Und so sollen auch wir in dieser Liebe Gottes gewurzelt sein, unsere Wurzeln, die Wurzeln unseres geistlichen Lebens tief ausstrecken in diese Liebe des Vaters. Denn eine Pflanze ist über der Erde auch nur das, was sie unter der Erde an funktionierendem Wurzelwerk hat. Und so kann auch in unserem Leben nur etwas von Christus sichtbar werden, wenn wir unsere Wurzeln in ihm und in der Liebe des Vaters haben. Und das zweite Bild ist, das Bild eines Fundamentes, auf dem ein Haus ruht, gegründet in der Liebe des Vaters. Das meint, dass wir ein unerschütterliches Vertrauen in die Liebe Gottes, unseres Vaters, haben. Und wenn das in unserem praktischen Leben wirklich so ist, dass wir nicht an der Liebe Gottes zweifeln, sondern ihr völlig vertrauen, dann gibt uns das auch Halt, Fundament in schwierigen Situationen, wenn Stürme in unserem Leben kommen. Aber wenn wir hinter allem die liebende Hand unseres Vaters erkennen können, dann kann uns das helfen, standhaft zu bleiben und nicht an seiner Liebe zu zweifeln, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Dann kommen wir zu der dritten Bitte, damit ihr völlig zu erfassen vermögt, mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei. Dann endet der Satz. Ihr Kinder oder Jüngeren, was fällt euch auf? Das ist doch ein unvollständiger Satz, oder? Da steht nur, damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei. Ja, wovon denn? Das wird uns erstmal nicht gesagt. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, was meint der Geist Gottes hier? Was sollen wir erfassen? Und wir finden verschiedene Hinweise, die uns helfen können, zu erkennen, worum es hier geht. Zum einen scheint Paulus, geleitet durch den Geist Gottes, vorauszusetzen, dass wir erkennen können, um was es geht, anhand dessen, was uns vorab in diesem Brief niedergeschrieben worden ist. Sonst würde er bestimmt klar sagen, worum es hier geht. Zweitens erkennen wir, dass hier vier Dimensionen genannt werden: Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und wir als Geschöpfe, als Menschen, können nur in drei Dimensionen denken. Wenn hier von vier Dimensionen gesprochen wird, scheint es also um etwas zu gehen, was unser menschliches Erfassen übersteigt und was außerhalb unseres menschlichen Bereiches liegt. Auch das kann uns helfen, zu erkennen, worum es hier wohl geht. Aber dann gibt es noch einen dritten Hinweis, der uns helfen kann, zu verstehen, worum es geht. Und zwar in dem vielleicht ältesten Buch der Bibel finden wir genau diese vier Dimensionen auch genannt. Wir wollen einmal Hiob 11 aufschlagen. Viele werden diese Verse kennen, in Hiob 11, Vers 7. Da spricht der Zophar: Kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Jetzt kommen diese Dimensionen. Himmelhoch sind sie. Was kannst du tun? Tiefer als der Scheol. Was kannst du erkennen? Länger als die Erde ist ihr Maß und breiter als das Meer. Da haben wir auch diese Dimensionen: Höhe, Tiefe, Länge und Breite. Und aus dieser Stelle erkennen wir, dass es bei diesen vier Dimensionen nicht um technische Maße geht, sondern dass der Geist Gottes etwas anderes damit verbindet. Mit der Höhe wird offensichtlich der Himmel verbunden. Himmel hoch. Mit der Tiefe wird das Totenreich, der Scheol, verbunden. Mit der Länge wird ein zeitliches Maß verbunden. Und die Breite steht mit dem Meer, das ist in der Schrift oft ein Bild von dem Völkermeer, in Verbindung. Da geht es um Menschen. Die Höhe in Verbindung mit dem Himmel, die Tiefe in Verbindung mit dem Totenreich, die Länge mit der Zeit und die Breite mit den Völkern. Wenn wir diese Punkte jetzt mitnehmen, hier in unseren Vers 18, dann erkennen wir, worum es geht. Und es scheint um den Ratschluss Gottes zu gehen und um die Herrlichkeit Gottes. Von diesem Ratschluss hat Paulus in den vorangehenden Versen gesprochen. Deshalb kann vorausgesetzt werden, dass die Epheser wussten, was gemeint war. Dieser Ratschluss, haben wir gesehen, der ist unergründlich für uns. Er übersteigt unser menschliches Fassungsvermögen. Und er hat zu tun mit dem Himmel, mit dem Tod, mit einer zeitlichen Länge und mit den Völkern. Und wenn wir an den Ratschluss Gottes denken, haben wir ganz oft in diesen Tagen gesehen, dass dieser Ratschluss Gottes, dieses Geheimnis des Christus, zwei Seiten hat: Christus und die Versammlung. Und so können und müssen wir diese vier Dimensionen auch in diesen beiden Ebenen betrachten. Einmal in Verbindung mit dem, was sie uns von Christus sagen, und einmal, was sie uns im Blick auf die Versammlung sagen, diese beiden Seiten des Ratschlusses Gottes. So wollen wir versuchen zu erkennen, was uns diese vier Dimensionen sagen. Zunächst geht es um die Breite. Und wir haben daran gedacht, in Verbindung mit Hiob, dass es um die Menschen, um die Völker geht. Und wenn wir an den Ratschluss Gottes im Blick auf uns denken, dann zeigt uns das, dass dieser Ratschluss Gottes Menschen aus allen Völkern umfasst. Gläubige aus den Juden und den Nationen, wie wir in Kapitel 2 gesehen haben. Und im Blick auf den Herrn Jesus zeigt uns die Breite, dass seine Person so groß ist, viel zu groß ist, als dass das Heil nur ganz wenigen Menschen, einer ganz bestimmten Gruppe, angeboten werden könnte. Nein, das Heil in ihm ist so groß, dass es für alle Menschen ausreicht. Der zweite Punkt ist die Länge. Wir haben in Verbindung mit Hiob an ein zeitliches Maß gedacht. Und wenn wir jetzt an den Ratschluss Gottes denken, im Blick auf uns, dann haben wir gesehen, dass es ein ewiger Vorsatz ist, gefasst vor Grundlegung der Welt, bevor die Zeit existierte. Und dass dieser Ratschluss Gottes im Blick auf uns bis in die Ewigkeit reicht. Das haben wir auch im letzten Vers noch einmal. Auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Gott hat vor aller Zeit an uns gedacht und hat uns für alle Ewigkeit, für sich, für seinen Sohn bestimmt. Das ist die Länge dieses Ratschlusses. Und im Blick auf den Herrn Jesus denken wir an ihn, der ewige Sohn des Vaters ist und der vor Grundlegung der Welt ausersehen war, dieses Opferlamm zu stellen und der auch in alle Ewigkeit der Sohn der Liebe des Vaters ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die Länge. Dann kommt die Höhe. Wir haben in Hiob gesehen, dass sie mit dem Himmel in Verbindung steht. Wenn wir jetzt wieder an uns denken, an die Versammlung denken, dann zeigt uns das die ganze Höhe, zu der wir berufen worden sind. Unsere Berufung ist von oben, vom Himmel her, aber auch nach oben, zum Himmel her. Unsere Heimat ist im Himmel. Unsere Heimat ist das Haus des Vaters. Wir sind jetzt schon, haben wir in Kapitel 2 gesehen, in Christus versetzt in die himmlischen Ötter. Und wenn er kommt, um uns zu sich zu holen, dann werden wir auch mit ihm dort sein, in dieser Höhe. Aber schon jetzt sind wir mit dieser hohen Berufung gesegnet. Und im Blick auf den Herrn Jesus denken wir an ihn, der aus der höchsten Höhe herabgekommen ist, der von Ewigkeit im Schoß des Vaters ist, aber der Mensch geworden ist und aus der Höhe des Himmels zu uns gekommen ist. Und das führt uns zu der vierten Dimension der Tiefe. Wir haben gesehen, in Hiob sie steht mit dem Totenreich in Verbindung. Wenn wir auch da wieder an uns denken, dann zeigt das unseren Zustand, wo Gott uns hergeholt hat. Wir waren im Tod gefangen. Fern von Gott haben wir gesehen, Tod in Sünden und Vergehungen. Aus dieser Tiefe hat der Herr Jesus uns geholt. Und das zeigt uns, was die Tiefe im Blick auf ihn zu sagen hat. Er ist hinabgestiegen in die untersten Örter der Erde, wie Kapitel 4, Vers 9 uns das sagt. Da finden wir diese Höhe und Tiefe. Das aber, er ist hinaufgestiegen. Was ist es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der Herr hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel. Das zeigt den ganzen Weg, den der Herr Jesus zurückgelegt hat. Aus der höchsten Höhe in die tiefste Tiefe, in den Tod gegangen für dich und mich. Aber dann auferweckt worden durch die Macht des Vaters, Kapitel 1. Und aufgenommen in Herrlichkeit, jetzt als Mensch im Himmel. Das alles umfasst der Ratschluss Gottes im Blick auf Christus und die Versammlung. Und da bittet Paulus, dass wir das völlig zu erfassen vermögen. Und er fügt noch dazu, mit allen Heiligen. Das ist auch interessant. Und es zeigt uns, dass wir diese Gedanken Gottes nur zusammen als Heilige erfassen können. Dass wir das gar nicht ganz alleine alles überblicken. Wir brauchen unsere Mitgeschwister dazu. Und ein zweiter Punkt ist, diese Gedanken Gottes umfassen ja auch alle Heiligen. Und so ist das etwas Gemeinsames. Und wir wollen uns auch diesen weiten Blickwinkel immer wieder schenken lassen für alle Heiligen. Leider ist es durch unsere Untreue in der heutigen Zeit nicht so, dass alle Heiligen zusammen ihren Weg gehen. Und das können wir auch nicht alles aus uns beseitigen. Aber was wir können, ist, dass wir in unseren Gedanken und unseren Herzen alle Heiligen vor Augen haben. Und dass wir auch ein Interesse daran haben, und das wollen wir uns ganz praktisch fragen, dass alle Heiligen wachsen, auch völlig zu erfassen vermögen, diese gewaltigen Gedanken Gottes. Dass wir wirklich ein Herz füreinander haben und daran denken, dass der Ratschluss Gottes alle Heiligen umfasst. Und nachdem wir so wirklich in eine gewisse Unendlichkeit geführt worden sind, dieser Gedanken Gottes, bis in alle Ewigkeit, kommt der Vers 19 mit der fünften Bitte. Und das ist schön. Da werden wir wieder zu etwas geführt, was wir doch in gewisser Weise besser erfassen können. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Das ist die vierte Bitte. Ich habe gerade fünfte gesagt, das ist die vierte. Darum bittet Paulus, dass wir, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus erkennen möchten. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Das ist ein Paradox. Die Erkenntnis übersteigende Liebe sollen wir erkennen. Das will uns einfach sagen, es gibt bei dieser Liebe immer etwas mehr zu erkennen. Wir erfassen Stück für Stück, aber es gibt immer noch mehr. Sie übersteigt die Erkenntnis. Diese Liebe des Christus, die er zu uns hat, die er zu seinem Vater hat. Und wenn wir etwas wissen wollen über die Größe dieser Liebe des Christus, dann müssen wir mal Johannes 15 aufschlagen und den 9. Vers lesen. Da sagt der Herr Jesus: Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Das zeigt die Größe der Liebe des Christus zu uns. Es ist dieselbe Liebe, die der Vater zu dem Sohn hat. Da merken wir, das ist wirklich etwas, was unsere Erkenntnis übersteigt. Das können wir nicht begreifen, dass der Herr solch eine Liebe zu uns hat. Und doch dürfen wir uns daran erfreuen und dürfen diese Bitte zu unserer machen, dass wir doch mehr und mehr von dieser gewaltigen Liebe des Christus erkennen. Mit der Absicht, das ist die fünfte Bitte, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Auch das ist etwas, was wir nur ganz unvollkommen beschreiben können. Die Fülle Gottes, da dürfen wir vielleicht an alles das denken, was Gott in dem Herrn Jesus von sich offenbart hat. Und zu dieser Fülle hin sollen wir wachsen, davon sollen wir erfüllt sein. Und es ist schön, wie genau Gottes Wort sich auch hier ausdrückt. Es heißt nicht, wie wir das vielleicht gedacht hätten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der ganzen Fülle Gottes. Das ist gar nicht möglich für uns Menschen. Die Fülle der Gottheit wohnte nur in dem Herrn Jesus leibhaftig und wohnt leibhaftig in ihm. Das geht nicht in Menschen. Aber wenn es um uns geht, dann heißt es, dass wir zu der ganzen Fülle Gottes erfüllt sein sollen. Und das meint in diese Richtung hin, im Blick darauf, immer mehr davon zu erkennen, von dem, was Gott in dem Herrn Jesus von sich offenbart hat. Auch das ist eine Bitte, die wir zu der unsrigen machen wollen, dass wir dahin und davon mehr und mehr erfüllt werden, dass wir mehr und mehr erkennen, was der Vater in dem Herrn Jesus von sich offenbart hat, was in seinem Herzen für dich und mich ist, dass wir erfüllt sein mögen zu der ganzen Fülle Gottes. Und nachdem Paulus diese fünf so tiefgehenden Bitten geäußert hat, beendet er das Gebet mit einem wunderbaren Lobpreis. Diese Verse 20 und 21, die sind wie so das Amen, der Abschluss dieses Gebets. Er sagt in Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken. Nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung. Angesichts dieser gewaltigen Gedanken, die Paulus vorgestellt hat, die sein Herz erfüllten, bricht er in dieses Lob, in diesen Lobpreis Gottes aus. Dem aber. Und dann sagt er, der über alles hinaus zu tun vermag. Und spricht dann wieder von der Kraft Gottes, die in uns wirkt. Und das führt uns zurück zu der ersten Bitte, die er in Vers 16 geäußert hatte, dass wir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt werden möchten. Und er sagt, Gott ist in der Lage dazu. Er vermag über die Maßen mehr nach seiner Kraft zu tun. Und vielleicht noch ein Gedanke zu dem Vers 16, wo es heißt, dass wir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt werden sollen. Das ist auch schön, wie das hier formuliert wird, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Es heißt nicht, dass wir von dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt werden. Ein Bild mal dazu. Ein reicher Mann kann Geld spenden. Ein reicher Mann kann einen kleinen Betrag spenden. Dann hat er etwas von seinem Reichtum gespendet. Aber wenn ein reicher Mann nach oder entsprechend seinem Reichtum etwas spendet, dann spendet er viel. Dann ist es im Verhältnis zu seinem Reichtum. Dann entspricht es seinem Reichtum. Und so will Gott uns kräftigen, entsprechend dem ganzen Reichtum seiner Herrlichkeit. Nicht nur ein bisschen, sondern nach diesem überragenden Reichtum. Und das vermag er zu tun. Über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken. Das heißt hier auch nicht, was wir erbitten oder erdenken können, sondern hier wird das ganz praktisch formuliert, dass wir das auch tun, erbitten oder erdenken. Und das will uns motivieren, das wirklich so auch zu bitten. Alles von diesem großen Gott, der unser Vater ist, zu erwarten, zu erbitten. Nach der Kraft, die in uns wirkt. Da ist wieder ein Unterschied zu dem ersten Gebet. In dem ersten Gebet haben wir von der Kraft Gottes gelesen, die an uns wirkt, die uns, die wir tot waren, mit dem Herrn Jesus lebendig gemacht hat und mit auferweckt hat. Eine Kraft Gottes von außen an uns gewirkt. Die Kraft Gottes, die uns in den Bereich des himmlischen Segens bringt. Das ist Kapitel 1. Hier ist es eine Kraft Gottes, die in uns wirkt und die uns helfen will, den ganzen Segen, der mit der christlichen Stellung verbunden ist, zu genießen. Eine Kraft von außen, die Kraft Gottes hat an uns gewirkt und wirkt an uns, aber es gibt auch diese Kraft in uns, die uns helfen will, den Herrn Jesus, diesen Mittelpunkt der Gedanken Gottes in unseren Herzen wohnen zu lassen. Und dann kommt dieser Lobpreis. Ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung. Wir haben noch verschiedene andere ähnliche Lobpreise Gottes in der Bibel. Auch am Ende des Römerbriefes haben wir so einen Lobpreis, wo auch davon gesprochen wird, dass Gott etwas vermag. Und auch im Judasbrief finden wir so einen Lobpreis. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren vermag und vor seiner eigenen Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag. Hier ist es, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung. Wir können Gott keine Herrlichkeit hinzufügen. Aber wenn es hier heißt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung, dann meint das, dass wir die ihm wesenseigene Herrlichkeit anerkennen, ihm zusprechen und anerkennen, dass er dieser Herrlichkeit wert und würdig ist. Und interessanterweise heißt es hier wieder, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung. Das unterstreicht noch einmal diese besondere Stellung, die bevorrechtigte Position der Versammlung, dieser zweiten Seite des Geheimnisses. Die Versammlung hat Gott sich geschaffen, um in Ewigkeit das höchste, vornehmste Gefäß zu seiner Verherrlichung zu sein. In dieser Familie, wenn wir an Vers 15 denken, will Gott sich in alle Ewigkeit auf eine Weise verherrlichen, wie er das mit keiner anderen Gruppe von Menschen oder Geschöpfen macht. So bevorrechtigt ist die Stellung der Versammlung. So bevorrechtigt ist deine und meine Stellung, die wir aus Gnaden zu dieser Versammlung gehören dürfen. In Christus Jesus. Das wird auch noch einmal betont, wie so oft in diesem Brief. Alles steht in Verbindung mit ihm, dem einen geliebten Sohn, in Christus Jesus. In ihm besitzen wir alles und durch ihn ist alles. Und auch jede Herrlichkeit, die dem Vater in der Versammlung gebracht wird, ist in Christus Jesus. Und das auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Das führt uns wieder in die Ewigkeit, die vor uns liegt. In alle Ewigkeit, ich wiederhole das noch einmal, will Gott sich in der Versammlung in Christus Jesus verherrlichen. Das ist eine wunderbare Aussicht, die wir haben dürfen. Und wenn wir das so überdenken, was wir jetzt in diesen ersten drei Kapiteln vor uns gehabt haben, wenn wir darüber vielleicht auch in den nächsten Tagen noch in Stille nachdenken, über das, was im Herzen Gottes war, für dich und mich, für uns gemeinsam, dann wird uns das dazu führen, dass wir auch in diesen Lobpreis einstimmen. Paulus hatte diesen ersten großen Teil des Epheserbriefes mit einem Lobpreis begonnen, in Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und er beendet diesen gewaltigen Abschnitt auch mit diesem Lobpreis. Dem aber sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesus auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Das wollen wir mitnehmen und ihn bitten, dass er uns wirklich Kraft gibt, uns stärkt an unserem inneren Menschen, um mehr und mehr von diesen wunderbaren Gedanken in seinem Herzen zu erfassen, mehr und mehr zu erkennen, in was für eine bevorrechtigte und hohe Stellung wir gebracht werden, Aber darüber hinaus, dahin zu kommen, den Mittelpunkt von allem, den Mittelpunkt der Gedanken des Vaters in unseren Herzen wohnen zu lassen.